Jetzt kommt Werbung.
Katja, du weißt ja, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel, Longevity.
Ja, ich weiß, du schwörst da drauf, aber ich muss sagen, ich bin überfordert. Hilf du mir doch mal, mich in diesem riesen Dschungel von Pillen und Pulvern zurechtzufinden. Wenn ich vorm Regal stehe oder online einkaufe, dann nehme ich am Ende gar nichts mit, weil ich einfach überfordert bin.
Verstehe ich total. Das Gute ist, es gibt Produkte, die es dir leicht machen. Und zwar die von Ancient and Brave. Die kombinieren hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe und Erkenntnisse aus der Wissenschaft.
Okay, ich höre daraus, dass Qualität wichtig ist und wissenschaftliche Expertise. Aber woher weiß ich das denn?
Ja, also Ancient and Brave zum Beispiel führt unabhängige Labortests durch, damit die Reinheit der Produkte sichergestellt ist. Und sie machen auch eigene klinische Studien, um direktes Feedback zu den Produkten zu bekommen. Die werden von Wissenschaftlern und ErnährungsexpertInnen konzipiert und haben auch schon einige Preise gewonnen.
Das klingt natürlich alles erstmal mega.
Ja, und du weißt ja, ich bin ja auch immer eher skeptisch, aber die vielen guten Bewertungen und die tolle Aufklärung zum Thema Kollagen und Co. haben mich einfach überzeugt. Ich nehme mein Ancient and Brave jetzt schon seit mehr als 3 Monaten und bin einfach begeistert.
Na, vielleicht hat mir einfach deine persönliche Empfehlung noch gefehlt. Also probieren geht ja über studieren, also ich fange einfach mal an.
Genau, und die Pulver wie das Kollagen lassen sich ganz einfach unterrühren, lösen sich toll auf und sind sogar geschmacksneutral. Also ideal für meinen Kaffee oder Frühstück am Morgen und für den täglichen Gebrauch.
Okay, alltagstauglich ist ja genau das, was ich brauche, sonst weiß ich jetzt schon, dass ich das nicht durchziehe.
Ja, für mich gehört das mittlerweile jeden Morgen zu meiner Routine. Aber da hört es auch noch nicht auf. Bei Ancient and Brave bekommst du nicht nur zertifizierte Produkte mit Inhaltsstoffen aus der EU, sondern auch Nachhaltigkeit. Denn Ancient and Brave ist female-founded, also von Frauen gegründet.
Ah, klasse.
Und sie sind Partner von 1% for the Planet. Das heißt, sie spenden nicht nur 1% ihres Umsatzes an Umweltorganisationen und Charities, sondern sind auch klimaneutral und verwenden ausschließlich recycelbare Materialien.
Richtig gut. Also noch mehr Gründe, da zu shoppen.
Ja, finde ich auch. Und deshalb haben wir für unsere HörerInnen ein ganz besonderes Goodie. Ihr bekommt 20% auf eure Bestellung im Ancient and Brave Online-Shop mit dem Code DGW20. Weitere Infos dazu findet ihr unter dem Link in den Shownotes.
Na dann, am besten direkt in den Shop schauen und gute, nachhaltige Produkte kaufen.
Und vor allem dem eigenen Körper etwas Gutes tun.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Wir wollen heute mal über Frauengesundheit sprechen. Zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, dass ich mich damit bisher viel zu wenig auseinandergesetzt habe. Also klar, ich weiß, dass natürlich regelmäßige Vorsorge wirklich, wirklich wichtig ist. Aber trotzdem war ich viele Jahre lang nicht beim Gynäkologen. Irgendwie fiel das im stressigen Mutteralltag immer wieder runter. Und das ist ziemlich dumm und vor allen Dingen auch sehr gefährlich. Darüber und über noch viel mehr wollen wir heute mit Professor Dr. Mandy Mangler sprechen. Sie ist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und lehrt im Studiengang Hebammenwissenschaft an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Sie hat ein wirklich tolles Buch geschrieben. Es heißt Das große Gyn-Buch. Gemeinsam mit Esther Kogelboom, die auch am Gyn-Buch mitgearbeitet hat, spricht sie im Tagesspiegel-Podcast Gyncast regelmäßig über Frauenthemen. Wir freuen uns sehr, Mandy heute bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Mandy, ich habe in den letzten Wochen ganz viel und wirklich sehr begeistert in deinem Gyn-Buch gelesen. Und dabei war ich wirklich immer wieder fasziniert, wie vielfältig und vor allem auch interessant das Thema Frauengesundheit ist. Daher war ich in Bezug auf die heutige Folge besonders traurig, dass unsere Sendezeit beschränkt ist und wir uns daher auf ein paar ausgewählte Themen beschränken müssen. Unseren Podcast hören ja vor allem Frauen, die in der Regel schon Mutter sind oder vielleicht gerade schwanger. Und daher würde ich gerne heute über die Themen sprechen, die für uns wichtig und interessant sind, wenn unsere Kinder vielleicht schon etwas größer sind. Da fällt mir natürlich zuallererst die Menopause ein, die irgendwann auf alle Mütter wartet. Das gesellschaftliche Bild ist relativ klar gezeichnet. Das Ende der Fruchtbarkeit ist mit Leiden verbunden. Und so ziemlich alles, was in dieser Lebensphase geschieht, wird dann darauf geschoben. Aber was passiert denn eigentlich tatsächlich im Körper? Wie laufen die Wechseljahre genau ab?
Ja, eine interessante Frage gleich zu Beginn. Und zwar ist es ja so, dass wir diesen Zyklus haben, wir Frauen. Und dabei werden Hormone hergestellt aus unseren Eierstöcken. Genau genommen verschiedene, aber die Haupthormone sind Östrogen und Progesteron. Testosteron übrigens auch. Und diese Hormone werden so mit dem Alter, so wie alles Mögliche, weniger und verändern sich auch. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass der Körper zwar über die Eierstöcke noch Hormone produziert, aber so wenig, dass kein Zyklus mehr zustande kommt, also keine regelmäßige Blutung. Und das hat die Natur jetzt erstmal extra so gemacht. Das ist eine integrierte Verhütungsmethode. Erstmal gut.
Okay.
Ne, sonst würden wir mit 60 noch schwanger werden. Das fänden wir, glaube ich, nicht so schön. Das würde uns sehr viel Kräfte rauben, die wir dann vielleicht in der Zeit nicht mehr so haben. Abgesehen mal davon, dass wir dann ja öfter auch einfach schwanger wären über viele Jahrzehnte.
Ja. Okay.
Bei dem Begriff Menopause, da fallen mir so einige körperliche Beschwerden ein, die da, die man so kennt. Also zum Beispiel Hitzewallungen ist jetzt so ein klassisches Ding, von dem ich weiß, dass es in der Menopause kommt. Was hilft denn dagegen?
Also man kann sich jetzt erstmal fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn die regelmäßigen Zyklen aufhören? Und man muss dazu auch wissen, dass das im Mittel mit 51 Jahren passiert in Deutschland. Und wenn wir uns da die Frauen angucken, dann kommen drei Faktoren so aufeinander. Und zwar erstens altern wir alle, ja, zum Beispiel Knochen und Muskel, die nehmen schon ab dem Mitte 20 nimmt das Gewebe ab. Das ist einfach auch ganz normal. Und so altern wir halt alle. Also es gibt Alterungsprozesse in dieser Lebensphase auch. Und dann gibt es biografische Prozesse, also zum Beispiel die Kinder werden größer oder auf der Arbeit ist dies und das oder man fragt sich auch, was hat man mit seinem Leben gemacht? Also so richtig auch vielleicht existenzielle Fragen, die sich dann vielleicht auch stellen. Ja, und als drittes kommen dann eben die Hormone hinzu, ja, die eben sich ändern und auch in einer Art und Weise turbulent erstmal sind, eine ganze Weile in der Perimenopause und dann eben in der Menopause eben niedrig. Und deswegen kann man so gar nicht, also es gibt sehr wenig Studien, die diese drei Bereiche so richtig gut voneinander trennen konnten. Mhm. Ja. Deswegen kommt das ganz oft zu einer Durchmischung, so finde ich, und nicht klaren Blick, sondern es wird alles so durchmischt und alles irgendwie so Alterungsprozesse werden dann auf das Aufhören der regelmäßigen Zyklen geschoben. Das ist aber überhaupt nicht immer richtig. Es gibt so ein paar Hauptsymptome, die wahrscheinlich aber eben doch mit den regelmäßigen Zyklen und den Hormonen zu tun haben. Das sind Hitzewallungen und trockene Schleimhäute. Aber es treten auch ganz viele andere Sachen auf, wie zum Beispiel Schlafveränderungen, Veränderungen der Laune, also der Aggressivität auch zum Teil.
Okay.
Des Drives, der Sexualität und so ganz viele andere Sachen. Und gegen Hitzewallungen kann man viel tun. Erstmal Lifestyle, also da lässt sich jetzt noch ganz viel sagen, aber Lifestyle zum Beispiel, Modifikation und es gibt jetzt auch ein neues Medikament sogar dagegen.
Warte mal, aber was meinst du mit Lifestyle-Veränderung?
Genau, also bei jeglichen Symptomen, die man in dieser Lebensphase hat, kann man sagen, hilft es, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Also, oder sagen wir mal so, diese Phase des Lebens, die gibt uns die Möglichkeit, nochmal genau hinzugucken und gesund ins Alter zu starten. Also einfach nochmal so hinterfragen, wie sieht's aus bei mir mit meiner Bewegung? Wie sieht's aus mit Sport? Wie sieht's aus mit Ernährung? Wie sieht's aus mit meiner mentalen Gesundheit? Mit meinen Sozialkontakten? Ja, mit meinem Leben an sich? Also ich glaube, die Wechseljahre sind eine sehr gute Möglichkeit, gesünder ins Alter zu starten.
Ah ja. Okay. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war irgendwie so Hormonersatzpräparate das Allheilmittel. Davon ist man aber mittlerweile weg, oder?
Genau, man sagt nicht mehr, Hormonersatztherapie ist das Allheilmittel und gibt es jeder Person, sondern das ist schön in der Medizin, finde ich, dass das alles personalisierter wird, also auf die einzelnen Individuen zugeschnittener. Und das ist ja auch richtig. Man kann nicht sagen, die Hormonersatztherapie ist schlecht oder immer gut, sondern man sollte genau hingucken, was ist das für eine Person, wie alt ist sie, wo steht sie, welche Veränderungen hat sie und welche Beschwerden, was ist in ihrer Familie aufgetreten, was will sie überhaupt und wie ist auch ihr Risikoprofil in Bezug auf zum Beispiel andere Erkrankungen. Und erst dann, wenn man das weiß, dann kann man die Person beraten, ob eine Hormonersatztherapie eine gute Idee ist.
Okay. Ja, spannend. In den Wechseljahren ist ja auch ein nicht ausreichend trainierter Beckenboden, der macht sich da dann ganz häufig in dieser Phase bemerkbar. Und das kann dann auch mit Inkontinenz einhergehen. Ne? Was können wir denn da tun? Also na klar, idealerweise haben wir nach der Schwangerschaft ordentlich Beckenbodentraining gemacht.
Ja, genau.
Weil wir alle so viel Zeit haben.
Genau. Wir haben es versucht, aber ich sag mal, das Ergebnis war mittelmäßig. Aber geht noch was zu retten?
Auf jeden Fall. Also Beckenbodentraining, da kann man eine Sache sagen. Und zwar ist es immer der richtige Zeitpunkt, mit Beckenbodentraining anzufangen oder weiterzumachen oder das zu intensivieren. Beckenbodentraining ist eigentlich immer eine gute Idee, egal in welcher Lebensphase. Mhm. Und deswegen natürlich auch in der Menopause. Das ist so, dass halt zum Beispiel jetzt die Vulva und die Vagina und die Blase und so, die werden weniger durchblutet in diesem Alterungsprozess und in der Menopause. Und dadurch kann eben Kontinenzveränderungen auftreten. Und ja, besonders auch für Mütter oder Menschen, die viel geboren haben, ist das eine Herausforderung zum Teil. Und deswegen ist prophylaktisch natürlich Beckenbodentraining super. Oder dann auch, wenn man eben schon ein Kontinenzproblem hat, auch.
Okay. Du hast vorhin schon gesagt, dass Schlafstörungen zum Beispiel oder auch depressive Verstimmungen oder du hast auch von Aggression gesprochen, dass die mit der Menopause in Verbindung gebracht werden. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie wir das irgendwie verhindern können oder verbessern können?
Ja, erstmal finde ich, das ist so meine Meinung, mal sehen, was ihr dazu sagt. Mhm. Ich finde es nicht schlimm, wenn wir Frauen mal auch ein bisschen mieser, aggressiver drauf sind. ja, und ein bisschen fordernder. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Patientin gesehen, heute Morgen, die gesagt hat, so, die ist so um die 50 und hat eben Menopause und gesagt, so, ich will mich jetzt nur noch um mich selber kümmern. Mhm. Ja, mir reicht's. Ich habe mich Jahrzehnte um andere gekümmert und jetzt bin ich dran. Und die hat das so wie so ein Projekt, ja, die ist Unternehmensberaterin, die hat das wie so ein Projekt, macht die das jetzt, das Projekt sie selbst,
cool, ja.
Und kümmert sich ganz intensiv darum. Und das ist ja erstmal gut. Mhm. Also ich glaube, dass viel eben auch ist, weil wir uns immer so viel um andere kümmern, dass wir eben auch häufig denken, oder es ist ja häufig so, dass wir selber zu kurz kommen. Ne? Und dann kommen wir mies drauf manchmal. Zu Recht, würde ich sagen. Ja. Und deswegen ist das vielleicht so in der Phase auch ein bisschen zu Recht so, dass wir dann mies drauf kommen. Und deswegen hinterfrage ich, ob das sozusagen immer schlimm ist. Ich finde das zum Beispiel nicht schlimm. Ich finde es richtig, dass wir da auch mal fordernder und aggressiver sind und unsere Bedürfnisse durchsetzen. Aber wenn es natürlich eine depressive Komponente bekommt, dann ist es schwierig. Oder wenn es eine Lebensqualität senkende Komponente bekommt, dann ist es blöd natürlich. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, was kann man tun? Auch da helfen eben so ganz gezielt Dinge, die einem gut tun. Also da kann man immer sich in jedem Moment die Frage stellen, was tut mir gut? Was kann ich für meine mentale oder für meine Gesundheit oder für mich selber tun? Mhm. Ja? Und das ist interessant, weil wir Frauen und Familien, Menschen das eben doch weniger tun. Wir fragen ja nicht so oft im Alltag, also ich weiß nicht, oder? Fragt ihr so oft im Alltag, was kann ich jetzt für mich tun?
Nee. Oh, wir üben es tatsächlich.
Toll.
Ja, aber wir stellen tatsächlich fest, dass das ein großes Problem für, insbesondere für Mütter, muss man schon sagen, ist, dass sie wirklich den Blick auch auf sich selbst legen. Da ist man sehr, sehr viel für andere da. Das stimmt, hast du völlig recht.
Mhm. Genau, da sind wir immer schnell dabei, ne, wenn es um andere geht. Naja, jedenfalls, also die Frage immer stellen, was kann ich für mich tun oder was können andere für mich tun auch, natürlich. Und das dann eben auch kommunizieren. Und dann gibt es natürlich schon auch die Möglichkeit von, zum Beispiel gibt es Studien, die sagen, dass eine Verhaltenstherapie hilft oder dass eine medikamentöse Therapie auch hilft, wenn die ganzen anderen Maßnahmen nicht befruchtet haben. Mhm. Also Sport, Bewegung, Ernährung, Akupunktur, Akupressur, Yoga, gibt es Studien zu Yoga. Also wenn das alles nicht geholfen hat, kann man sicherlich auch natürlich medikamentös helfen oder Hormone. Das ist auch sehr interessant, finde ich, dass eine Hormonersatztherapie an diesen drei Feldern, die wir genannt haben, also Alter, biografische Veränderungen und die Hormone, dass eine Hormonersatztherapie unter Umständen in allen drei Feldern helfen kann, obwohl die Hormone nicht immer unbedingt die Ursache sind. Ja?
Mhm.
Das liegt ein bisschen daran, dass das sind ja Hormone, Hormonersatztherapie, logisch, dass diese Hormone eben im Körper eine Wirkung entfalten, die zum Beispiel unsere Aggressionen hemmt oder stimmungsaufhellend wirkt. Ja? Mhm. Und das, sagen wir mal so, die Aggression kann zum Beispiel liegen an biografischen Elementen und trotzdem können Hormone helfen.
Mhm. Ja. Okay. Ja. Wo bin ich denn dann richtig? Gehe ich zum Hausarzt oder bin ich mit dieser Problematik beim Gynäkologen völlig richtig?
Die Gynäkologin ist im Prinzip die Spezialistin für diese Lebensphase.
Ah.
Es gibt natürlich auch kluge Hausärztinnen, ne, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber bei der Gynäkologin ist man auf jeden Fall erstmal richtig.
Ah, okay. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich in den letzten Jahren eher fahrlässig mit meiner Gesundheit umgegangen bin. Also ich war tatsächlich 10 ja. Jahre nicht mehr bei einer Gynäkologin.
Oh Mann.
Ja, ich weiß. Und das, also die Ärztin, die meine Schwangerschaften begleitet hat, die ging in Rente und ich konnte mich echt nicht aufraffen, einen neuen Arzt zu suchen. Und so verstrichen die Jahre und je länger das dauerte, umso mehr schämte ich mich dann auch. Also wenn ich jetzt zu einer neuen Ärztin gehen würde, dann müsste ich ja da mein Versagen zugeben und das war mir super unangenehm. Also total bescheuert.
Komm zu mir, ist nicht so schlimm.
Ja, total gerne.
Also,
ich muss ja sagen, ich habe mich vor einem Jahr dann endlich zusammengerissen und gedacht, möchtest du, dass die Mutter deiner Kinder vielleicht an Gebärmutterhalskrebs stirbt, weil sie 10 Jahre nicht da war. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft. Und auch wenn man ja heutzutage toll Online-Termine machen kann und ich nirgendwo anrufen muss, habe ich es dann geschafft und einen Termin gemacht. Und es war natürlich total undramatisch. Also der Arzt war einfühlsam, hat mir natürlich keine Vorwürfe gemacht. Das war auch alles in Ordnung. Das war jetzt aber wirklich Glück. Denn es hätte auch wirklich ganz, ganz anders aussehen können. Welche Gefahr besteht denn, wenn ich über so lange Zeit Vorsorgetermine nicht wahrnehme? Und ich nehme ja an, dass ich nicht die Einzige bin, ehrlich gesagt.
Ja, die Zahlen der Vorsorge in Deutschland gehen zurück. Das macht mich ganz betroffen, weil ich natürlich weiß, dass wir ein sehr gutes Vorsorgenetzwerk in Deutschland haben. Mhm. Also wir haben schon eine sehr gute Präventivmedizin. Also da geht noch was, aber die ist schon sehr gut. Und gynäkologisch natürlich auch besonders. Ne? Krebsvorsorge ist natürlich Teil unseres Berufes in der Gynäkologie. Und es ist natürlich immer besser, eine Krankheit einen Schritt voraus zu sein, als ihr hinterher zu rennen. Das ist ja logisch irgendwie, ja, ne? Weil dann kann man so die auch im Frühstadium oder im Keim ersticken und so. Von daher, aber ja, du bist überhaupt nicht die Einzige. Das ist eben so auch insgesamt die Frage, wie können wir Ärzte, Ärztinnen den Patientinnen das auch vermitteln und auch einfach und attraktiv machen, zu uns zu kommen, damit sie eben diese starke Vorsorge bekommen können. Und das ist leichter gesagt als getan. Ja, da kann man aber auch als Ärztin nicht sich zurücklehnen und sagen, na, ich habe ja eine Praxis, dann sollen die halt kommen. Sondern da müssen wir in den Dialog gehen, finde ich. Und da ist auch der Berufsverband der Gynäkologie in der Pflicht. Da bleibt er noch hinter seinen Möglichkeiten auch zurück. Dass man da attraktive Werbung macht und die Menschen anspricht und eben auch so eine vertrauensvolle, respektvolle Kommunikation und Bindung schafft. Mhm. Ja, das ist ja auch so, warum gehen die Menschen denn nicht hin? Ne? Zum Beispiel du hast dich dann eben gefragt, werde ich dort respektvoll behandelt? Und das ist ein reales Problem. Ja, und da müssen wir uns selber an die Nase greifen, wie können wir die Menschen eben so respektvoll, dass sie bei uns eben, dass sie gerne zu uns kommen und sagen, ja toll, da fühle ich mich geborgen, aufgehoben, gesehen und so weiter. Ja, das wäre ja schön dann.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz viel mit Scham behaftet. Einfach, was sind die unangenehmsten Arztbesuche? Wenn man Frauen fragt, dann kommt wahrscheinlich als allererstes Zahnarzt. Der steht noch ganz oben, aber als zweites dann ganz schon häufig der Gynäkologe, die Gynäkologin. Einfach dieses sich verletzlich zeigen, sich nackt machen müssen. Mhm. Jemand ist da quasi in mir, zu dem ich ja keine intime Beziehung habe. Ich glaube, das macht es für viele sehr, sehr schwierig.
Total, weißt du. Und ich habe da an einer Leitlinie zum respektvollen Umgang in der Gynäkologie mitgearbeitet. Und da würde man ja jetzt natürlich sagen, ja, wir sind alle total respektvoll wie Ärzte, Ärztinnen. Ja, wollen wir auf jeden Fall, aber es gelingt uns nicht immer. Ja. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen gelegen hat, auch an dieser Leitlinie mitzuarbeiten für den respektvollen Umgang. Und das ist so, dass in der Medizin ist konservativ und auch patriarchal. Das heißt, wir haben da einen Machtgefälle auch irgendwo. Ne? Also der Arzt, Ärztin sitzt da, hat Macht und dann kommt jemand, die ist bedürftig und dann ist es noch so eine intime Situation. Da muss, finde ich, da sollte man extrem sich bewusst sein, was das für eine asymmetrische Situation sein kann und die eben auf eine Symmetrie bringen und auf eine schöne Situation. So, das geht. Ja, es ist nicht unmöglich.
Mhm. Bei mir ist es tatsächlich dieses Termin machen. Also A, ich vergesse das immer und B, ich rufe ungern irgendwo an. Und da hat sich das tatsächlich für mich erleichtert, dass man das jetzt per App machen kann. Mhm. Und meine Gynäkologin, und das finde ich auch total super Service, die sendet richtige Postkarten. So einmal im Jahr kriege ich eine Postkarte von meiner Gynäkologin. Da steht drauf, hey, Frau Seide, wird Zeit, mal wiederzukommen. Also das ist was ich total toll finde. Und wo ich sagen würde, ja, das müsste eigentlich Standard sein.
Ja, toll. Klingt gut. Gute Gynäkologin.
Ja. Genau. Jetzt sag doch mal, welche Faktoren beeinflussen denn vor allem die Frauengesundheit? Also jetzt zum Beispiel besonders ungünstig oder auch besonders positiv?
Frauengesundheit an sich ist, wenn du mich so fragst, ist ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft. Mhm. Und da spreche ich nicht unbedingt nur von der Gynäkologie, sondern von der Frauenmedizin. Also sozusagen von der Medizin, die für Frauen gemacht wurde. Also wenn man sich das ganze gesamte Medizinsystem anguckt, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dann ist das von Männern für Männer gemacht. Ja, das kann man ganz klar so sagen. Also bis in die 90er Jahre wurden Frauen in Studien nicht untersucht als Probandinnen. Bis heute sind sie 25% nur der Menschen, die in Studien teilnehmen und untersucht werden. Sogar die Versuchstiere in Laboren sind männlich. Ja. Und früher hat man gedacht, Frauen, das sind nur kleine Männer, ja. Und das ist natürlich grundsätzlich falsch. Das kann, glaube ich, jede Frau, ohne dass sie Medizin studiert hat, sagen, dass wir natürlich selbstverständlich grundlegend anders sind. Nicht nur hormonell, sondern eben auch genetisch, immunologisch, unser Immunsystem, alles ist anders an uns als an einem Männerkörper. Und wenn wir einfach nur von einem Männerkörper die Frauengesundheit ableiten, dann bleibt das massiv hinter den Möglichkeiten zurück. Und was bedeutet das für uns Frauen? Wir haben direkte Nachteile von unserer Gesundheit. Also zum Beispiel Frauen sterben 3-mal häufiger am Herzinfarkt, haben Forscherinnen herausgefunden, weil wir nur Herzinfarkte an Männern untersucht haben und überhaupt nicht wissen, wie sich Herzinfarkte bei Frauen äußern und welche Medikation und wie das alles dosiert werden soll. Ja, so. Und deswegen haben da Frauen eine direkt höhere Sterblichkeit. Und das ist ja natürlich überhaupt nicht akzeptabel.
Nee.
Sondern wir wollen natürlich eine Medizin, die auch an unseren Körpern für uns vorhanden ist. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein Problem unserer Medizin, das grundsätzlich strukturelles ist, was politisch, aber auch medizinisch gelöst werden kann. Es kann natürlich aber auch nur gelöst werden, wenn wir als Gesellschaft das akzeptieren. Und natürlich haben wir 50% der Bevölkerung, die einen Leidensdruck haben und die anderen 50% nicht. Das heißt, schwierig.
Ja, und an den Positionen, wo entschieden wird, sitzen ja in der Regel immer noch vorwiegend Männer.
Genau. Also eigentlich muss man sagen, man darf nur noch Forschungsprojekte zulassen, wo ganz klar auch die Frauenperspektive mit untersucht wird. Ja? Das ist die sogenannte Gendermedizin. Da geht es nicht nur um das Geschlecht, männlich oder weiblich. Letztendlich ist die Gendermedizin eine personalisierte Medizin. Die nützt auch Männern was, ja, und die nützt allen Menschen etwas, weil sie eine Medizin ist, die genauer hinguckt und die nicht sagt, das ist ein Prototyp-Mensch, sondern das ist ein Individuum und das müssen wir als Individuum ganzheitlich behandeln. Das ist die Gendermedizin und da kann man sich jetzt mal ins Parteiprogramm von den Parteien angucken, dass es sogar eine Partei gibt, die ja die Gendermedizin und alle Gender Studies abschaffen will, was absolut indiskutabel ist, weil es uns zurückkatapultiert mehrere Jahrzehnte wissenschaftlich nicht haltbar.
Mhm. Absolut.
Ja, es ist erschreckend, dass sich noch so wenig getan hat auf dem Gebiet.
Ja.
Ja, lass uns mal auf die Frauengesundheit zurückkommen. Was sind denn so die häufigsten gesundheitlichen Probleme von Frauen, ich nenne es mal jetzt im mittleren Alter, also dem schon etwas fortgeschritteneren ab 40, sage ich mal.
Also uns.
Also uns.
Um die 40?
Ja. Oder drüber.
Na, sag mal, was habt ihr denn für Probleme?
Ja, ja.
Jetzt habe ich meine Haare fallen aus. Das nervt mich so ein bisschen. Die Pickel sind endlich besser geworden mit 40. Endlich dann. Aber ansonsten Haare. tatsächlich. Also die Menstruation wird auch immer stärker, das bemerke ich jetzt. Ja, auch klumpiger, habe ich schon nachgelesen, könnte an der Menopause, an der, du hattest Perimenopause genannt, ne, liegen.
Ja, sehr gut.
Ja, ansonsten Stimmungsschwankungen.
Weißt du, wir Frauen sind eigentlich alle kleine Spezialistinnen auch für Frauenkörper, ne? Ja, Stimmungsschwankungen, was noch?
Ja, was noch? Ansonsten?
Na, schlechter Schlaf.
Häufige Blasenentzündung, stelle ich fest, zunehmend im Alter. Ja, habe ich es damit abgedeckt? Oder was, was passiert sonst noch in den Behandlungs- und Wartezimmern in Deutschland?
Also ja, da hast du schon große Bereiche abgedeckt. Also das ist vielleicht die sogenannte Perimenopause, also die Phase, wo der Zyklus sich noch nicht so extrem verändert, aber vielleicht schon ein bisschen. Und die Hormone eben Schwankungen auch unterliegen. Manchmal sind sie sehr, sehr hoch, manchmal sind sie etwas niedriger. Und damit verbunden dann eben auch Stimmungsschwankungen oder Schlafveränderungen. Ist interessant, weil viele Frauen sagen, dass sie Schlafveränderungen haben. Schlaf ist was sehr multifaktorielles. Das liegt nicht nur an den Hormonen, das liegt auch natürlich an anderen Dingen. Und Schlaf kann man gut behandeln. Da muss man sich aber auch dem Schlaf widmen. Und da so ein bisschen auch, sagen wir mal, einen Blick hinwerfen und dann kann man da viel machen. Es gibt ja sogar so eine Schlafüberwachungssensoren, die sind gut, weil dann kann man mal einen Eindruck für seinen eigenen Schlaf bekommen, ob der wirklich schlecht ist. Also zu kurz, Durchschlaf, Einschlafprobleme, zu wenig Tiefschlaf oder so. Dann kann man mal ein Gefühl dafür bekommen, zum Beispiel.
Okay. Wie kann ich denn das machen? Also ich merke gerade, dass mein Mann relativ schlecht, also er sieht zumindest immer sehr, sehr schlecht aus. Und ich merke, dass er nachts so Atemaussetzer hat. Aber wie kann ich genau den Schlaf überwachen? Du hast jetzt von Sensoren gesprochen.
Atemaussetzer sind richtig ein Problem. Das würde ich mal untersuchen lassen, weil da würde ich den Hausarzt, Hausärztin einspannen, dass man das mal untersucht. Da gibt es so ein richtiges ärztlich begleitetes Monitoring. Das kriegt man so eine. Es gibt auch Schlaflabore, wo man schlafen kann und so. Das ist Schlaf, also Atemaussetzer ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das hat mit Menopause nicht so viel zu tun. Das betrifft meistens Männer, die eben manchmal zu viel Körperfett auch haben, manche nicht. Und dann, das ist ein Problem, ja.
Aber okay, das macht dann also ein Arzt quasi.
Genau.
Den Schlaf nochmal überwachen, sensorisch und quasi zeichnet dann die Qualität.
Bei Atemaussetzern. Okay. Wir Frauen, für uns reicht es erstmal, in der Perimenopause könnte man zum Beispiel den Schlaf mit so einem kleinen, da gibt es alle möglichen Uhren, Ringe, verschiedene Sachen, Schlaftracker. Und die sind mit einer App verbunden und die messen nachts deine Schlafphasen, wie viel REM-Schlaf du hattest, wie viel Tiefschlaf, deine Schlafdauer, deine Einschlafzeit und so weiter. Das ist super interessant. Und die messen auch sogar zum Teil dein Schlafdefizit. Das ist, da wird mir manchmal immer ganz übel, wenn ich mein Schlafdefizit mir angucke. Und dann weiß ich aber, also zum Beispiel für mich ist das toll, so ein Schlaftracker, weil ich kann mich dann ein bisschen besser regulieren. Ich weiß dann, okay, oh, Moment, hast mal wieder übertrieben, nicht so viel geschlafen. Jetzt mal ein bisschen mehr schlafen und so und ein bisschen Fokus, ein bisschen früher ins Bett, abends weniger aufregende Sachen machen, spazieren gehen, Lichtregulation und so weiter und so fort. Es gibt da viele Möglichkeiten, seinen Schlaf zu verbessern.
Ach, guck, spannend. Kannte ich noch gar nicht.
Ja.
Jetzt ist dein Spezialgebiet ja die gynäkologische Onkologie. Und für viele von uns ist der Gedanke, an Krebs zu erkranken, wirklich, also furchtbar natürlich. Lass uns erstmal kurz darüber sprechen, was Krebs eigentlich ist.
Ja, Krebs, als ich das im Studium mir das erste Mal verinnerlicht habe, war ich mehr oder weniger schockiert, wie profan Krebs ist. Krebs ist ganz profan. Ich hatte mir das komplizierter, komplexer vorgestellt, glaube ich, vorher. Es ist so, dass Krebs eigentlich nur, also jede Zelle, also wenn wir uns heute treffen, dann sind wir eine Person und wenn wir uns nochmal in 6 Wochen wieder treffen, dann sind fast alle Körperzellen erneuert. Sozusagen. Ja? Also da sind wir ein anderer Mensch, sozusagen, merken wir nur nicht so. Also wir haben die ganze Zeit Zellteilung in uns, also die Zellen produzieren die ganze Zeit Tochterzellen.
Ja.
Und bei dieser Zellteilung kann eben einiges schiefgehen, wie immer im Leben. Ne? Und wenn da was schiefgeht, können eben Zellen entstehen, die defekt sind. Und meistens sterben die, wenn die defekt sind. Aber manchmal durch verschiedene Mechanismen schaffen die es zu überleben. Und dann entsteht eine defekte Zelle, die eben Krebs eine Krebszelle sein mhm. kann und auch überlebt und dann wiederum neue Krebszellen produziert und dann wiederum einen Tumor irgendwann, ne? Weil dann entstehen weitere Zellen, mehr Zellen und so weiter. Und dann ist ein Tumor entstanden. Aber es ist was sehr Profanes. Und dadurch, das ist eben auch das Gemeine, dadurch, dass es so profan ist, ist es eben gar nicht so einfach, das zu therapieren.
Okay. Ich habe tatsächlich zwei Freundinnen, die vor kurzem an Brustkrebs erkrankt sind. Mhm. Und um Brustkrebs zu erkennen, ist ja eigentlich das regelmäßige Abtasten der Brust ja. super wichtig. Aber seien wir ehrlich, im Alltag machen wir das nicht so oft oder es wird einfach vernachlässigt oder vielleicht ist später auch irgendwie psychologisch Angst damit rein, ich weiß nicht. Aber wenn man jetzt wollen würde, also ich weiß, dass das bei mir ganz stark diese Erkrankung meiner Freundinnen darauf hingearbeitet hat, wenn man sich jetzt selbst abtasten möchte, mhm. Wie geht man denn dabei vor? Also was ist einfach grundsätzlich wichtig zu wissen?
Wenn man sich selbst abtastet, das ist sehr, sehr gut, weil ungefähr, also knapp 80% der Brustkrebs werden von den Frauen selber getastet, interessanterweise. So 70-80%. Mhm. Also wirklich viel. Also man kann da auch wirklich was Gutes für seine Gesundheit tun. Aber ich verstehe, dass es nicht so einfach ist. Deswegen finde ich es zum Beispiel gut, wenn man seine Brust auch so gut wie möglich kennt. Ja, das ist jetzt einfacher gesagt, weil das Drüsengewebe, das fühlt sich manchmal so knotig an. Mhm. So, ja, oder kennt ihr das? Ja, wenn das so wie so kleine Stecknadelköpfe unter der Haut, mhm. oder?
Ja, ja.
So?
Ja.
Genau, das ist aber normal. Nur wenn so, sagen wir mal so, wie eine Murmel oder wie ein kleiner Flummi oder sowas, so größere Befunde oder wenn es Rötungen gibt oder ein Sekret aus der Brustwarze kommt oder so, das ist dann pathologisch. Naja, also man sollte seine Brust irgendwie schon kennen, versuchen zumindest. Wenn einem das gar nichts ist, dann bezahlt auch die Krankenkasse einmal jährlich, dass die Gynäkologin abtastet. Das ist schon mal sehr gut, mhm. ab 30 Jahren. Das sollte, finde ich, sollte man auch wahrnehmen.
Auf jeden Fall.
Weil es eine einfache Möglichkeit ist, die wenig Nebenwirkungen hat und so. Und genau, und ja, Brust kennen einmal in 3 Monaten, einmal im halben Jahr, wäre schon eine gute Sache, das abtasten zu lassen. Letztendlich kann man auch. Ich habe auch Patientinnen, die lassen sich von ihren Freundinnen oder Mann abtasten. Ne?
Okay.
Ich hatte neulich eine Patientin, da hat der Mann den Brustkrebs getastet. Fand ich spektakulär. Fand ich guter Mann. Ne?
Ja. Also. Total gut. Auch eine Möglichkeit.
Ja.
Brustkrebs ist ja jetzt eine der häufigsten frauenspezifischen Erkrankungen. Aber mich würde interessieren, welche Krebsarten gibt es denn noch so speziell, die Frauen betreffen? Gibt es denn bei diesen Erkrankungen Anzeichen, die mich aufhorchen lassen sollten?
Also wenn wir jetzt in die Top 3 der Krebserkrankungen der Frau gucken, dann ist Brustkrebs eben mit Abstand die häufigste Erkrankung. Brustkrebs ist Gott sei Dank viel, viel besser therapierbar als früher.
Mhm.
Und dann auf Platz 2 und 3 wechseln sich immer so ab ein bisschen Darmkrebs, Lungenkrebs. Hautkrebs ist auch sehr, sehr häufig und das sind alles Krebsformen oder sagen wir mal Darm und Haut sind Krebsformen, wo man eben auch Vorsorge betreiben kann. Also zur Hautärztin gehen kann einmal im Jahr, die eben den Körper abcheckt oder selber eben seine Muttermale immer mal wieder angucken. Und bei Darmkrebs steht einem ja auch eine Koloskopie, eine Darmspiegelung zu, auch über die Krankenkasse ab einem gewissen Alter. Bei Beschwerden immer, aber genau. Und das ist super als Vorsorgeuntersuchung. Und der Lungenkrebs, der hat nicht so eine gute Vorsorgemöglichkeit. Da wird gerade dran gearbeitet, ob da zum Beispiel Atemproben genommen werden kann.
Ja, fand ich total
spannend.
Wo man
das dann besser feststellt und
mhm.
so. Das ist ein bisschen schade. Da kann man aber eben auch was natürlich für sich tun, indem man nicht raucht.
Mhm.
Auch leichter gesagt als getan, ich weiß. Und wenn wir uns die gynäkologischen Krebserkrankungen angucken, dann ist das zweithäufigste nach dem Brustkrebs Gebärmutterkörperkrebs, interessanterweise. Okay. Also das hat man meistens gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Nee.
Und Eierstock und Gebärmutterhals oder Krebs der Vulva gibt es auch.
Mhm. Okay, kann ich die irgendwie erkennen oder läuft das alles unbemerkt?
Also gynäkologisch ist es so.
Ja, wenn man hingeht, genau.
Also die Brust haben wir jetzt schon durchgesprochen, mhm. das ist gut. Und die gynäkologischen Tumorerkrankungen, also Gebärmutter und Eierstöcke und so, da gibt es Frühzeichen. Also ein Frühzeichen wäre zum Beispiel, wenn die Menstruation aufgehört hat, also wenn man in der Menopause ist und man hat auf einmal wieder eine Blutung, dann ist das ein Warnsignal. Ja, dann kann was dahinter stecken, was auf eine Krebserkrankung Rückschlüsse ziehen kann. Also wo man, oder was eine sein kann, sozusagen. Und ja, das ist schon mal wichtig. Oder auch so, dass man Gewicht abnimmt oder dünner wird, zum Beispiel ist auch, oder dass der Bauch dicker wird, ist auch ein Hinweis. Ja.
Okay. Und welche Möglichkeiten gibt es heute zur Behandlung von Krebs?
Das ist sehr toll. Also wir hatten ja, erstmal sind immer über die ganze Evolution die Menschen gestorben an Krebs, wenn sie Krebs hatten. Und dann haben wir Chemotherapie gehabt und gegeben, haben wir auch immer noch. Mhm. Eine Chemotherapie ist leider was sehr Unspezifisches. Also es killt einfach
alles,
sich teilende Körperzellen. Ja. Mhm. Und da sind eben Krebszellen ganz vorne mit dabei. Aber es tötet eben auch körpereigene wichtige Zellen, zum Beispiel die Blutzellen und so. Deswegen ist Chemotherapie ja sehr unspezifisch. Und natürlich eine wichtige Therapie, jahrelang eine einzige Therapie oder eine der wenigen Therapien, die wir hatten. Aber wir konnten das jetzt weiterentwickeln. Die Forschung ist extrem viel weiter bei der Krebsbehandlung. Zum Beispiel gibt es kleine, so kombinierte Moleküle, wo zum Beispiel ein Antikörper dabei ist und ein Chemotherapeutikum. Und der Antikörper dockt an die Krebszelle an über einen gewissen Schlüsselmechanismus und bringt das Chemotherapeutikum oder das Therapeutikum dort ein. Ja, also total genial, weil eigentlich eine gezielte Krebstherapie eben nicht mehr so eine unspezifische, alle Körperzellen werden getötet, sondern eben so eine gezielte. Dann gibt es ganz viele Antikörpertherapien, Immuntherapien, wo das eigene Immunsystem gestärkt wird, weil Krebs häufig das eigene Immunsystem blockiert und so. Also es hat sich wahnsinnig viel entwickelt, Antihormone und so. So dass man da wirklich sehr viel tun kann.
Ja, aber Vorsorge ist und bleibt ganz wichtig, immer dran denken. Und wenn ihr so unvernünftig wart wie ich, dann könnt ihr zum Beispiel genau jetzt aktiv werden, ruft eure gynäkologische Praxis an und vereinbart einen Termin. Und falls ihr keinen Gyn habt, dann sucht euch einen. Lasst euch jemanden von euren Freundinnen empfehlen oder schaut ins Netz, wer bei euch in der Nähe praktiziert. Oder ja, schaut bei Terminvergabeplattformen, dann wird man einfach zugewiesen und dann einfach machen. Ne? Zum Ende der heutigen Folge möchte ich gern noch über das Altern an sich kurz sprechen. Die positive und wirklich ermutigende Sicht dazu hat mir im Gyn-Buch besonders gut gefallen. Mandy, sag doch mal, was ist toll am Altern?
Na, Altern ist natürlich so eine Sache. Ne? Also wir alle wollen irgendwie nicht altern, aber nicht altern ist auch keine Alternative sozusagen. Das ist ja halt so ein bisschen so, tja, Alter, wie haben wir Alter belegt als Gesellschaft? Wie sehen wir das so insgesamt? Manche sagen, im Alter bin ich erst die Person geworden, die ich eigentlich bin. Ja? Man entwickelt sich ja im Laufe des Lebens irgendwie und findet vielleicht mehr auch zu sich oder so. Und viele finden Altern positiv. Ich finde Altern auch toll. Also, ich weiß nicht, so, wenn ich mir jetzt so überlege, ich könnte wieder 20 sein. Das ist auch schon eine krasse Phase gewesen, so jung und man,
das stimmt.
So viele Sachen. Oder zwischen 30 und 40, diese ganze Rush-Hour da des Lebens mit so Familien und die kleinen Kinder, die einen ja wirklich quasi, sehr viel auch fordern. Ja, ist schon schön auch zu altern, finde ich. Genau, also, und ja, ich meine, der Alterungsprozess, der vollzieht sich kontinuierlich, kann man sagen, eigentlich ab dem 20. Lebensjahr. Und da passiert allerlei im Körper, bis man dann eben ein echt alter Mensch ist. Und gut ist, wenn man eben nicht damit hadert auch, finde ich. Warum sollte man damit hadern?
Ja, es ist ja grundsätzlich gut, eine positive Sicht zu haben. Dann machen wir das einfach. Ja. Ne? Wir altern jetzt freudig, strahlend und möglichst würde. Und danken dir.
Also ich hadere damit, dass ich jetzt eine Brille brauche zum Lesen.
Ja.
Das ist schon wirklich seltsam.
Ja, das stimmt schon.
Aber okay.
Es gibt Schlimmeres.
Es ist natürlich auch sozusagen, das finde ich auch immer total interessant, auch bei mir selber, der Umgang mit den Privilegien, die man hat. Ne? Also du hast das Privileg, ich sehe auch schlechter zum Beispiel jetzt. Ich hatte das Privileg, ich habe die ganze Zeit halt gut gesehen. So, jetzt sehe ich schlechter oder jetzt kurzsichtig. Und naja, ja, aber.
Ja, cool, ja. Perspektivwechsel, also na klar.
Besser als gar nichts zu sehen oder irgendwie schon immer kurzsichtig gewesen. Ich weiß es nicht, ja, es ist schwierig. Klar kann man sich immer alles schönreden und so, aber es schadet, glaube ich, nichts, die eigenen Privilegien auch zu sehen und so.
Absolut. Die haben wir bestimmt. Okay, fein. Wir versuchen das Beste. Auf jeden Fall sagen wir erstmal ganz, ganz lieben Dank, liebe Mandy, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, mit uns über dieses wirklich spannende Thema zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden Profis.
Oh, danke schön. Wir möchten euch natürlich Mandys Buch unbedingt ans Herz legen. Es liegt seit Wochen auf meinem Nachttisch und es ist wirklich super spannend und total lehrreich. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie viel ich über Frauengesundheit nicht wusste und konnte auch wirklich total gute Tipps zum Beispiel für meine polyzystischen Ovarien mitnehmen. Und wenn ihr lieber Podcasts hört, was ja sein könnte, weil ihr ja gerade Podcasts hört, dann hört doch mal in Mandys Podcast. Der heißt Gyncast und ihr Buch und den Podcast, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ja, damit bleibt uns für heute noch, euch eine ganz wunderbare Zeit bis zur nächsten Folge zu wünschen. Bleibt gesund, habt viel Freude und wir hören uns ja vielleicht schon am Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Wir sagen tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.